Wir sind hier in einem
Studio, in einem Flughafenstudio.
In einem Flughafen, in einer Stadt, in einem Land.
Vor unserer Zeit.
Welches war das nochmal? Welche Serie war das nochmal?
Jetzt? Für uns?
In
einem Land vor unserer Zeit war ein Film über so einen Dinosaurier, wo der verloren geht.
War das nicht so eine Familie, die immer so in die Dinosaurierzeit abgedriftet ist?
Nee, das war was anderes.
Okay, klär mir nachher. Also wie kommen wir zu Dinosauriern auf Eltern?
Die sind auch alt und Dinosaurier sind alt. Auf jeden
Fall. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Kinders, ihr sollt es einmal besser haben als wir.
Ja.
Klingt altmodisch, ist aber, wenn wir mal so überlegen, eigentlich auch bei uns aktuell. Ne? Also ich denke das bei meinen Kindern auf jeden Fall, ohne dass ich denke, dass ich schlecht habe.
Ja.
Aber man denkt irgendwie, okay, man will den nächsten Evolutionsstep irgendwie einleiten. Oder wie ist es bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es aus meiner Elterngeneration nachvollziehen, weil die ja anders aufgewachsen sind als wir. Und ich würde auch sagen, nee, es ist gar nicht schlecht, wie ich lebe. Aber ich habe, das Lustige ist, dass ich gesagt habe, ey, so will ich das eigentlich gar nicht. Ich will gar nicht so, das muss besser sein. Und jetzt denke ich so, doch, die sollen es besser, mein Kind soll es besser machen als ich. Doch, das stimmt. Es kommt wieder mit dem Alter. Was sollen deine Kinder denn besser haben als du?
Jetzt kommt er gleich so um die Ecke mit den direkten
gleich,
Fragen.
Gleich
darauf
deep.
War ich nicht vorbereitet. Dieses besser, ich glaube, ich würde es modifizieren. Ich würde den Sachen, ich finde, es gibt immer Sachen, wo man denkt, ah Mann, das wäre super, hätte ich das davor gewusst.
Ja.
Oder einfach Sachen, weißt du, so manche lernst du, learning by doing so und man kriegt von seinen Eltern auch was mit, finde ich, wo einem vieles leichter gemacht wird, wenn man es schon weiß, aber macht immer noch Erfahrungen, wo man dachte, oh, hätte ich das gewusst.
Hm.
Und ich finde, sowas seinen Kindern mitzugeben, wo man denkt, okay, das so irgendein Tipp oder so, der wäre geil, wenn ich den gehabt hätte mit 12 oder 13. So.
Ja.
Müsst ihr jetzt auch nochmal überlegen, in der Zwischenzeit, wo du sagen kannst, was es bei dir ist.
Ne, ich, das ist komisch, weil ich kann es auch nicht richtig benennen, ne? Weil ich merke, ich wehre mich so ein bisschen dagegen, so dieses, weil ich denke, nee, ey, ich versuche das so zu machen, dass meine Tochter, dass ich nicht so an ihr klammer. Also sie soll es anders haben.
Das heißt, deine Eltern haben an ihr geklammert?
Nee, würde ich auch nicht so sagen.
Aber sie waren vielleicht zu präsent manchmal.
Manchmal ja.
Denke ich auch sogar. Ja. Vielleicht denken es auch alle, aber habe ich auch manchmal gedacht.
Wahrscheinlich denken das viele. Ne?
Ja.
So, weil du bleibst immer Sohn und du bleibst immer Tochter.
Ja.
Also solange die Eltern leben. Und du hast immer so eine Bindung zu deinen Eltern. Aber als du auch gerade gesagt hast, ging bei mir im Kopf auch so, wo ich gesagt habe, ich will ja, dass mein Kind das lebt, was es will. So, dass ich nicht so das zurückhalte.
Genau.
Ja.
Aber trotzdem kann man fällt auf die Fresse immer im Leben.
Muss man auch.
Ja, muss man auch.
Weil, weißt du so, wenn ich jetzt, also ich habe mir vorgestellt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wo ich denke so, ey, hätte ich das mal vorher gewusst oder hätte ich mal so einen Tipp gekriegt? Ich glaube, wenn ich jetzt so überlege, habe ich viele Tipps von meinen Eltern gekriegt.
Ja.
Ne? Auch so.
Ich weiß natürlich auch, wie ernst man die nimmt.
Erstmal überhaupt nicht, weil es kommt ja von den Eltern, also sind ja verschiedene Dinge, ne? Also ich glaube, es ist so je nach Alter. In der Pubertät habe ich mir gar nichts sagen lassen von meinem Vater. Ich gedacht, also da habe ich innerlich eigentlich fuck you gesagt.
Und deine Mutter auch?
Ja, weniger. Das kam dann ein bisschen später. Und ich glaube, das ist auch so ein natürlicher Prozess. Pubertät ist so, sage ich immer, du willst alleine, aber merkst eigentlich deine Abhängigkeit noch.
Hast du das damals gemerkt? Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich gemerkt habe, dass ich will, aber nicht kann. So. Ich überlege gerade, also vielleicht so Kohlesachen oder so mit Geld irgendwie, wenn man so denkt irgendwie.
Ja, klar. Also
hast du das denn gemerkt?
Naja, das Ding ist, ich dachte, ich wäre irgendwie groß und riesig und wüsste, wie ich Sachen zu entscheiden hätte. Ja? Mhm. Und ich kann die Verantwortung für mich übernehmen. Und dann, klar, kamen auf jeden Fall die Kohlesachen. Ich kann mir keine eigene Wohnung leisten.
Ja.
Ich kann nicht einfach irgendwie ohne Eltern subventioniert in den Urlaub fahren. Alleine habe
ich weiß nicht, wie man einen Auflauf macht.
Richtig, genau. Ich kann nicht für mich sorgen. Wie geht eine Waschmaschine?
Wie viel Grad?
Ja. So, ne? Und ich vergleiche das oft so, wenn du so deine erste Freundin hast oder deine erste längere Freundin, dann denkst du auch so, wow, ey, das ist so eine erwachsene Beziehung. Und wenn ich jetzt auf meine erste längere Beziehung zurückgucke, denke ich so, wow, das war richtig kindermäßig, ne? Ja, aber ja. Ich dachte so, oh, ich bin voll erwachsen so und ich weiß schon alles, ne?
Ja.
Und ich glaube, dann immer wieder zu merken, fuck, da kommt dann so ein Satz von deinem Vater oder deiner Mutter und deine ganze Welt ist irgendwie, wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen.
Ja.
Sowas.
Und es geht aber, finde ich, in beide Richtungen, weil ich erinnere mich auch immer so ein paar Sprüche von meinem Vater, so die mir immer im Kopf geblieben sind. Also die habe ich früher vielleicht gar nicht so wahrgenommen, aber einer fällt mir auf und das sind, oder einen fällt mir ein, besser gesagt, und die sind gar nicht so spektakulär, wenn man die sagt, so, aber das war ein Ding, woran ich mich gehalten habe und was ich immer als einen guten kleinen Tipp wahrgenommen habe. Und das war, als ich mir meine ersten eigenen Instrumente gekauft habe, weil ich habe ja immer mit den Instrumenten meines Vaters gespielt, weil ich ihn erst immer vertreten habe, sozusagen. Ja. Da habe ich immer die Bongos abgeholt und bin dann in irgendwelche Restaurants gejockelt mit. Hab mit den Älteren, da war ich 17, 18 und die Mitspieler waren irgendwie so 40, 50 und so. Und da habe ich halt mein Huni irgendwie gemacht. So. Und dann war es an der Zeit, wo er meinte, Narceto, du musst eigene Bongo kaufen. Und dann habe ich geguckt, dann dachte ich, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich halt gesehen, so, okay, hier 120 Euro, 150. Und dann hat er einen Spruch gesagt, er meinte, Narceto, spar nie an deinen eigenen Arbeitsgeräten. Sparen allem, aber nie an deinen Arbeitsgeräten. Und das war so ein kleiner Spruch im Endeffekt. Den habe ich auch da befolgt. So.
Ja.
Aber der hat sich so krass durchgezogen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ey, wenn es Instrument ist oder irgendwelches Equipment oder so, das ist das Falsche, wo man sparen sollte. Weil damit machst du im Endeffekt auch dein Geld. Also das ist wie dein Handwerk. So,
ja.
Ne? Du sagst auch nicht, ey, ein Schuster, okay, ich kaufe mir irgendwie einen billigen Hammer oder so. Das ist irgendwie so ein Beispiel. Hast du ein Beispiel vielleicht, was dein Vater mal gesagt hat?
Ja, naja, mein Vater hat immer mir geholfen, auch das Gleiche zu machen, weil ich komme ja aus einer Psychotherapiefamilie, da hast du jetzt nicht so das Instrument, mit dem du arbeitest,
ja.
Aber wenn du in dich investierst, da solltest du auch nie sparen. Und Bücher, Weiterbildung, alles, da merke ich heute auch. Also ich merke, da wo ich knauserig bin, gebe ich aber trotzdem viel mehr Geld für eine Weiterbildung aus, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ey, ich investiere in mich.
Ja.
Und mein Vater hat so dieses Ding gehabt mit Urlaub. Mein Vater hat immer, der hat immer gesagt, ey, weißt du, in Berlin, Hauptsache du hast ein Dach über dem Kopf, du hast irgendwie was zu essen, da kannst du sparen, aber im Urlaub, wo du relaxen sollst, wo du irgendwie dir auch was leisten willst, da sollst du nicht sparen. Also war es immer so, in Berlin haben wir dann immer gespart und haben wenig ausgegeben.
Also
und
Berlin wie die Bettler und Urlaub wie die Könige.
Ja, genau, ne, weil er gesagt hat, ey, das ist die Zeit für dich, wo du kreativ sein kannst und da sollst du nicht irgendwie ins Restaurant gehen und sagen, ah nee, ich nehme nur irgendwie einen Schluck Wasser und ein Brot mit Butter.
Leitungswasser.
Genau.
Haben Sie Leitungswasser?
Du sollst es auch genießen, du sollst auch sagen, ey, heute fahre ich mit dem Bus dahin. Oder
ja, Brot mit Butter so. Ist auch lecker
manchmal. Ist super.
Kann man halt auch selber machen. Ne?
Kann man auch selber machen, genau.
Aber mit Urlaub, okay, ja, das geht in eine ähnliche Richtung. Aber so habe ich es noch gar nicht gesehen mit Urlaub.
Naja, die Steigerung war dann irgendwann, als ich dann angefangen habe zu arbeiten und gedacht habe, oh, ich muss jetzt arbeiten, hat mein Vater gesagt, weißt du, Philipp, das ist auch ein Satz, der mich lange, lange begleitet. Du musst deine Arbeit nicht organisieren, weil die läuft irgendwie. Du musst gerade auch deinen Urlaub organisieren. Und das, das stimmt, ne? Gerade wenn du im Beruf bist, wenn du mit Leuten arbeitest, dann merke ich, wie ich versuche, meinen Urlaub zu organisieren und nicht meine Arbeit. Weil das genau dieser Invest in mich selbst ist. Ich brauche auch diesen Rückzug. So. Ne? Und das ist eigentlich die Steigerung von dem Investieren in dich selber so. Das kann ich.
Gibst du sowas deiner Tochter schon mit?
Naja, die wird jetzt 5, noch nicht, merke ich. Plan deinen Urlaub, Schatz. Aber ich merke schon, dass ich irgendwie so das out of the box, also so, dass ich mit ihr irgendwie in den Wald gehe, um runterzukommen, dass ich mit ihr Landschaften irgendwie erkunde um irgendwie mal den Kopf frei zu kriegen, weil ich das Gefühl habe, wir leben sowieso in so einer stressigen Gesellschaft. Ja. So, da merke ich, ja, alles, was mit dir zu tun hat, dein Invest in dich selber, zu dir kommen, da merke ich, ich bahne das langsam.
Ja.
Ich glaube, ich merke so richtig, ich habe einen Plan im Kopf, ob der so funktioniert, weiß ich nicht, aber ja, es fängt schon so ein bisschen so an, ja.
Ist witzig, wo du Plan sagst, weil ungelogen, gestern hat meine Tochter, meine Älteste, die ist 9, die hat einen Plan gemacht und hat sich den aufgehangen im Zimmer. Und da steht halt Dienstag, nach Hause kommen, Hände waschen, Rebel Girls lesen, ja, danke nochmal, die ist verliebt in diesem Buch, kann ich nur empfehlen, wie hieß er genau?
Also 100 Good Night Stories for Rebel Girls.
Ja, top Buch, die liebt das richtig krass, wirklich. Mhm. Genau, hat sich aufgeschrieben, eine Geschichte lesen und dann darüber schreiben, ne? Und dann am Mittwoch, was war am Mittwoch? Irgendwas, also sie hat sich einen Plan gemacht und meinte heute, oh, ich bin total aufgeregt auf morgen. Ich dachte, warum? Ja, aber dann geht der Plan los. Und ich dachte, cool, also weil sie hat auch gesehen, dass ich mir manchmal Pläne mache so. Und ich habe ihr dann aber auch gesagt, sie hat mir nämlich erzählt, den Plan, und hat es mir gezeigt auch so. Mhm. Und ich meinte, ich meinte, halben Respekt kriegst du von mir. Meinen Sie, warum? Meinte ich, ja, weil Pläne machen ist sehr einfach und es machen viele Leute und es lässt sich gut fühlen.
Mhm.
Und jetzt trennt sich dann das Gute vom Bösen, wenn du, nicht das Gute vom Bösen, nicht vielleicht, aber ja, genau,
ja,
wenn du den Plan auch durchziehst, weil da scheitern die meisten. Ich habe gesagt, die erste Stufe ist dann bei den Leuten, die den ersten Tag voll durchziehen und sagen, yes, Plan gemacht und habe durchgezogen und dann war es das.
Ja.
Und die wenigsten ziehen den Plan ganz durch. Ich bin jetzt gespannt, was bis zum Ende der Woche passiert. Aber jetzt gerade, wo ich sage, fällt mir auf, das ist vielleicht so ein Tipp sozusagen, den ich ihr gebe und der ihr, glaube ich, auch schon im Kopf geblieben ist.
Pläne durchziehen.
Ja, genau. Also ja, das, weil sie hat sich gut gefühlt nach dem Plan. Und ich habe ihr das so ein bisschen genommen, ehrlich gesagt. Ja. Aber das fand ich auch nicht schlimm, weil ich gesagt habe, ey, darüber kannst du dich nicht freuen. So ist cool, wenn du den ersten Schritt machst, aber das ist noch nicht sozusagen.
Ja. Lebst du dein Leben so, dass du merkst, okay, ey, ja, ich habe einen Plan im Kopf und fühle mich gut, wenn ich diesen Plan, wenn der aufgeht?
Ja, ich probiere schon Pläne zu machen, weil ich merke einfach, gerade in so einem kreativen Job, du verfängst dich voll schnell. Du sagst, ey, jetzt finde ich den Beat gerade geiler, ich schreibe auf den, dann schreibst du so einen Viertelsong auf dem und dann gehst du wieder zurück und du merkst, du bringst nichts zu Ende.
Mhm.
Und bei Songs ist es genau wie bei Plänen. Das Anfang eines Songs ist das Geilste, was es gibt.
Ja.
Und das zu Ende schrauben, das ist
die Herausforderung.
Da wird es halt Arbeit, so, weißt du, was ich meine? Ja. Und da habe ich mir auch gesagt, okay, ich mache mir eine Checkliste für Songs, die ich mache. So.
Ja.
Und insofern, du denke ich, musst du wahrscheinlich sowieso mit Plänen leben. Ne?
Naja, wo du gerade redest, merke ich, innerlich formuliere ich das um von einem Plan, weil ich habe ein bisschen was gegen Pläne, zu fokussieren. Ne, also den Fokus auf etwas legen finde ich super, aber manchmal habe ich so das Gefühl, das ist aber, weil ich das von mir kenne und da merke ich, ich möchte das meiner Tochter nicht beibringen. Ich mache es nämlich manchmal anders, dass ich denke, ja, wenn du was planst, dann mach es, aber wenn du dich zwischendrin nicht gut fühlst, dann wirf den Plan weg.
Überbord.
Ja, dann ne, zöger nicht daran, nur weil du dir selber...
Aber gibt es hier nicht auch... Eine super Ausweg, wenn du keinen Bock hast, zu sagen.
Ja, das, ja,
das muss man lernen.
Natürlich. Ist? Das ist, glaube ich, die Erfahrung. Ne? Bloß, ich habe ganz oft, ich bin so ein Typ, also wie beschreibe ich das? Also, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, so ein Perfektionist. Das muss dann so sein.
Mhm.
Und das merke ich, das möchte ich meiner Tochter echt ersparen. Mhm. Da möchte ich nicht, dass sie reinrennt, dass ich mich mit Sachen zuhäufe, weil ich denke, ich habe mir mal diesen Plan gemacht und ich muss das jetzt machen.
Ja.
Und da merke ich so, nee, der Plan funktioniert nur, wenn dein Gefühl dabei ein gutes ist. Also,
das stimmt.
Also lerne auf jeden Fall auf dein Gefühl zu hören und nicht so, nicht deine Angst. Ich schaffe das nicht. Weil das ist dann, wo du dann sagst, ach nee, dann wirst du Larifari.
Ja, genau.
Sondern so ein Gefühl, ah nee, das ist jetzt ein Projekt, was nicht so einen guten Vibe hat. Das ist ein Projekt, wo es nur ums Geld geht, wo ich nicht mit meinem Herz dabei bin. Das hat was auch mit so einem Körpergefühl zu tun. Und da merke ich, das ist dann eher ein Fokus und nicht ein Plan. Weil manchmal können Pläne auch echt nur so im Kopf sein und dann...
Du hast total recht. Und da gibt es krasse Parallelen zur Mucke, weil es ist genauso mit Songs. Du schreibst einen Song und du sagst, du willst ihn zu Ende bringen, einfach um ihn zu Ende zu bringen, aber eigentlich feierst du den Song gar nicht so. Ja. Also du, und dann ist halt auch so die Frage, ey, bringt es eigentlich was? Also warum bringe ich den zu Ende? Weil wenn ich mir danach den sowieso nicht anhöre, nur in der Musik ist es ist der große Fluch, dass du halt, du hörst dir was an, sagst so, geilste Shit überhaupt, dann wachst du morgens früh auf und denkst so, was ist für eine Grotte? Und dann eine Woche später hörst du und sagst so, oh doch, ganz geil.
Ganz gut.
Deswegen.
Könnte das auch was für das Leben mit Kindern sein? Dass du denkst, ey, ich hab...
Das ist eigentlich doch ganz nett, meine
ja,
Kleine.
Ja,
nee, ja, ich weiß
ja.
nicht, Alter.
Nee, ich habe einen Plan, also ich, weil ich merke, das ist lustig, ich habe das nicht geplant. Ich habe gesagt, ich mache keinen Plan für mein Kind. Und ich merke trotzdem, innerlich mache ich doch einen Plan. Ne?
Für sie.
Für sie, weil wenn ich dann denke...
Also, aber was du mit ihr machst, nicht was sie machen soll, sozusagen.
Ja, nee, das, was sie machen soll, das soll sie mal selbst entscheiden. Ich merke aber schon, dass ich einen Fokus auf bestimmte Dinge lege, so wie, was ich gerade gesagt habe, Körpergefühl. Und dadurch, dass ich dann natürlich auch im sozialpädagogischen, therapeutischen Bereich komme, da merke ich, da kommt dann manchmal so, ah, wenn das dieses Verhalten, nee, das möchte ich dann ein bisschen. Und dann merke ich, da muss ich mich limitieren. So, dass ich nicht sage, okay. Aber da ist es genauso. Also, ich glaube, die Kunst des Überraschend ist da, auf meine Tochter zu gucken, mich überraschen zu lassen. Weil die schafft es auch eigentlich ohne mich ganz gut. Ich bin, glaube ich, nur da, um so den sicheren Hafen zu haben, wo sie dann selber ihr Schiff bauen kann und dann soll sie mal losfahren. So würde ich das mal sagen.
Und das Witzigste ist ja, das Schiff ist am sichersten im Hafen.
Ja.
Aber es ist nicht dafür gemacht, im Hafen zu sein.
Richtig, richtig, richtig. Es gibt die Zeit, das loszulassen. Ich habe letztens habe ich einen Vortrag gehört, den fand ich sehr spannend. Der hat gesagt, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist es eigentlich noch ein Fötus außerhalb der Gebärmutter. Das ist noch gar nicht richtig.
Was ist die Mehrzahl von Fötus?
Feti. Nein, ich weiß es nicht.
Okay.
Fangfrage.
Der musste kurz sein. Aber das ist schon mal ein krasses Ding. Also das ist schon ein bisschen psychedelisch fast, Alter. So.
Ja, aber das stimmt. Was machen wir denn im ersten Jahr von unseren Kindern? Wir gucken, dass es ihnen gut geht. Die haben Hunger, wir fangen an, uns um sie zu kümmern. Wir geben denen Sicherheit, wenn sie anfangen zu schreien, lassen wir sie ja nicht schreien. Wir sagen nicht so, ey, okay, schrei jetzt mal, das ist das harte Leben. Ne?
Also, und die wollen ja eigentlich auch nicht mal raus am Anfang.
Richtig.
Deswegen schreien die
ja
so.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist so für mich so ein Sinnbild zu sagen, ja, aber es ist vielleicht das ganze Leben so. Also bis heute, ich bin 38, suche ich manchmal, wenn es mir schlecht geht, den sicheren Hafen meiner Eltern. Und da denke ich, das ist was ich übernehmen möchte. Das haben meine Eltern wirklich gut hingekriegt. Dass ich sage, ey, weißt du, wenn es mir wirklich schlecht geht, dann kann ich auch so, wie ich gerade bin, zu meinen Eltern kommen. Und ich merke, das ist ein Plan, das habe ich kein Patentrezept, wie das geht. Ne? Aber so ein Gefühl aufrechtzuerhalten, zu sagen, ja, zu meinen Eltern kann ich immer hin.
Ja, ja, glaube ich auch. Ich glaube, das kann auch wehtun, wenn man an einen Punkt ankommt, wo du merkst, die Kinder haben nicht das Gefühl, dass sie zu dir kommen können für was.
Ja.
Ich glaube, das würde schon hart an mir knabbern, so, wenn das so wäre. So. Also insofern, da muss man die Weichen stellen oder soll man, wie, glaube ich, ist dann im Endeffekt eine Gefühlssache, denke ich mal.
Na, ich glaube, du kannst es nicht beeinflussen. Du kannst, glaube ich, viel Vorarbeit machen, ne? Dass du immer wieder darauf Fokus reden und eben...
Kein Taschengeld mehr geben.
Kein Taschengeld mehr geben, hart bestrafen. Ich glaube, das ist das Blödeste, was du machen kannst. Weißt du, wenn dein Kind echt Mist gebaut hat,
ja.
Ja, und du sagst, ey, du weißt ganz genau, dass es Mist gebaut
ja.
hat. Und die sagt, nein, 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 nein. Und du sagst, ey... Sei ruhig ehrlich zu mir, es passiert nichts. Und dann ist dein Kind ehrlich.
Und dann passiert
nichts. Und dann sagst du, und jetzt darfst du das und das doch nicht mehr.
Ja,
und ich
ja,
glaube,
ja
dann,
auf jeden Fall.
Und dann machst du, ja. dann machst du diese, machst du das, Fehler. Genau, dann machst du das Vertrauen, dann sagst du, ey, okay, erzähl's mir, ich habe ein Gefühl und ey, du weißt, danach gibt's wahrscheinlich eine Konsequenz.
Mhm,
ne?
Mhm.
Entweder du kündigst es an oder du lässt es mit der Konsequenz. Aber ich glaube, das sind so diese tricky Momente, die so schnell kommen, ne? Auch bei mir, obwohl ich denke, ich mache das nicht so, aber trotzdem mache ich das dann auch. Ja.
Und wenn man jetzt mal so überlegt, die Eltern, die eigenen Eltern haben natürlich auch Sachen gemacht, wo du, oder wo ich erinnere mich auch, wo ich selbst schon Kind war und dachte so, ey, das eigentlich will ich das anders und ich werde das auch anders machen. Da hast du bestimmt auch sowas.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist sehr lustig, weil ich mache ein Seminar mit meiner Mutter, das nennt sich Familienprozess. Und da geht es genau darum.
Nicht vor Gericht, aber.
Nicht vor Gericht, nein, nein. Der setze dich damit auseinander. Und ich glaube, wenn ich das mit meinen Eltern nicht gemacht hätte, mich abzuschneiden von denen, ne? Also ja. Zu sagen, ey, nee, ich mache es anders, ich mache es nicht wie ihr, glaube ich, würde es heute mit meinen Eltern nicht so gut sein. Also meine Eltern haben früher viel gearbeitet, so auch am Wochenende. Und das Blöde ist, ich mache das heute auch. Und ich wollte das eigentlich gar nicht.
Mhm.
So, und jetzt habe ich den Faden verloren. Rausschneiden.
Aber du klangst voll drin, Alter. Da war doch gar keine. Da
ja,
war
aber
gar
ich habe, aber das war.
Wo du hin wolltest, meinst du?
Ja.
Ne, vielleicht war da der Punkt einfach. Du wolltest es gar nicht.
Nee, ich wollte es nicht, ja.
Und du machst es jetzt. Und
jetzt mache ich es, nein. Nein, ich glaube, nee, ich hab mir immer gesagt, ich werde nicht die Arbeit über die Zeit mit meinem Kind stellen.
Ja.
Und
da muss man auch erstmal hinkommen. Das habe ich auch selbst gemerkt.
Ja. Aber wie machst denn du das? Ich meine, es gibt Zeiten, ich merke das bei mir, ja,
ja,
dass ich da einfach denke, ey, es muss einfach jetzt sein, weil ich genau auch sage, ich möchte, dass meine Tochter, wenn sie was haben will, dass sie es auch haben kann. Das heißt jetzt nicht, okay, ey, ein iPhone und dann kriegt sie das, muss jetzt nicht auch das Beste sein, aber so in Urlaub fahren und so weiter, dass ich dann auch denke, es muss manchmal sein, aber trotzdem möchte ich das nicht, ich möchte nicht das in Dauerzustand haben. Wie machst du das denn?
Ich habe zwei Sachen gelernt, sag ich mal, in meiner kurzen Vaterlaufbahn. Und es ist erstens, dass ich am Anfang, ich wurde mit 28 zum ersten Mal Vater, dass ich am Anfang überhaupt nicht auf die Work-Family-Balance geachtet habe und einfach alles gemacht habe, was ich halt machen musste. Und ich habe halt die ersten zwei Geburtstage meiner Tochter verpasst.
Mhm.
Und habe darüber gar nicht so viel nachgedacht. Und dann hat mir ein Typ im Studio gesagt, das ist so ein Engineer, Vicente heißt er, der hat auch Kids, aber schon viel älter und meinte so, ey, so die Zeit kannst du nie mehr zurückholen. So, du musst aufpassen, wenn du in diesem Strudel gerade bist und gerade wenn du noch relativ jung bist. So. Und das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, einfach nur mit dem Schritt, dass ich gesagt habe, ich werde keinen Job mehr nehmen, außer wenn es überhaupt nicht anders geht, zum Beispiel an den Geburtstagen von meinen Kids. So.
Ja.
Das war schon mal ein Ding. Und das zweite Ding, was für mich eigentlich eine Offenbarung war, kann ich fast schon sagen, aber was auch lange gedauert hat zu realisieren, ist, dass ich dann, wo ich probiert habe zu shiften, gemerkt habe, dass ich, wenn ich mit meinen Kids war, noch mit einem Auge so bei der Arbeit war, so auf dem Handy so ein bisschen. Und wenn ich aber auf der Arbeit war, dachte ich auch, okay, eigentlich muss ich ein bisschen zu den Kids und so. Und ich beides nicht gut gemacht habe.
Ja.
Und das war, ist eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst. So. Und deswegen Tipp auch an alle Eltern, auch gerade an die jungen Eltern so, wenn ihr diese Balance sucht, dann müsst ihr beides hundertprozentig machen. Wenn ihr mit den Kids seid, seid hundertprozentig mit den Kids. Und wenn ihr eure Arbeit macht, seid hundertprozentig eure Arbeit, weil keiner hat was davon.
Mhm.
Ne? Weder die Arbeit noch die Kids so, weißt du, wenn du beides irgendwie, weil du machst beides schlecht dann, weißt du.
Ja.
Und das war, glaube ich, so ein riesen Eye-Opener, wo ich auch mit gutem Gefühl jetzt einfach sage, ey, ich leg das Handy weg, ich bin jetzt mit denen so eine Zeile und eine Weile und konzentriere mich auf die. Es geht natürlich auch nicht ewig, gebe ich zu, so ich bin nicht perfekt, aber das war schon ein Eye-Opener.
Das war für mich auch ein Turning Point, weil ich habe genau das Gleiche durchlebt. Weil bei mir war es so, als meine Tochter gekommen ist, war das gerade mein erstes Jahr wieder selbstständig. Und wir hatten sie so nicht geplant. Also sie kam, wir hatten sie ein bisschen später geplant, dann kam sie so. Und das war für mich so, oh Gott, es war für mich eine ganz unsichere Situation. Und ich habe vor der Geburt gearbeitet, weil ich gesagt habe, ich brauche einen Betrag X, wenn alle Stricke reißen. Ich muss ein halbes...
Wenigstens die Windeln, Alter.
Genau, ich brauche irgendwie so viel Geld in petto, dass ich 4 Monate ohne Job über die Runden komme. So,
ja.
Ne? Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich dann in diesem Modus geblieben bin. Dass ich gearbeitet habe, weil ich gedacht habe, ey, ich mache das jetzt für meine Tochter und so weiter.
Ja.
Und manchmal mich auch erwischt habe, dass ich mit ihr war und dann trotzdem versucht habe, irgendwie Termine, Business an der Seite zu machen.
Genau.
Und da habe ich gemerkt, es hat Stress mit meiner Tochter verursacht, ich hatte ein schlechtes Gewissen und ich habe Sachen verplant. Und ich habe dann auch für mich eine Regel erstellt, zu sagen, wenn ich mit meiner Tochter bin, bin ich 100% mit meiner Tochter.
Ja.
Wenn ich auf Arbeit bin, bin ich okay, 95% auf Arbeit, aber dann mache ich das mit der Arbeit und lass mich da auch nicht irgendwie raus. Und seitdem fahre ich auch viel, viel besser, weil ich dann das Gefühl habe, cool, sie lässt mich dann auch Sachen machen, weil das habe ich wirklich gemerkt. Wenn ich nicht dabei war, dann hat sie die ganze Zeit Papa, Papa, Papa. Yeah. Wenn ich 100% dabei bin, dann kann ich sagen, du, ich brauche jetzt mal eine Stunde, sei mal bitte mit Mama, dann schließe ich mich in meinem Arbeitszimmer ein und dann mache ich das und dann ist auch okay. Aber dann mache ich es auch fokussierter, ja.
Ja, nee, ich glaube auch, Alter, es ist einfach besser für beide Seiten, für alle Seiten einfach. Aber da muss man erstmal hinkommen und ich glaube, das muss man auch trainieren so ein bisschen irgendwie.
Na, du musst auch in der Lage sein, ich meine, guck mal, wir sind, du hast eine Frau, ich habe eine Frau, also wir haben auch Backup, ne? Und wir backen unsere Frauen ab. Als Alleinerziehende ist es natürlich nochmal schwieriger, ne? Wenn du alleine mit dem Kind bist oder wenn du, bei uns ist es ein Segen, dass wir Großeltern haben, also ohne die würden wir manche Dinge nicht schaffen.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, aber selbst da ist es die große Herausforderung, auch zu sagen, okay, auch wenn es eine auswegslose Situation ist, da auch trotzdem zu sagen, ey, ja, doch, ich mache das. Ich bin jetzt 100% mit meinem Kind. Auch wenn es nur eine Stunde ist.
Und wir haben ja angefangen, wir haben einen langen Bogen auf jeden Fall gespannt. Von ihr sollt es mal besser haben. Ja. Ich spanne jetzt nochmal einen Bogen über dich hinüber.
Ja.
Von deinen Eltern.
Ja.
Zu deiner Tochter.
Jetzt bin ich gespannt.
Gibt es Methoden der Beeinflussung?
Du meinst von meinen Eltern meiner Tochter gegenüber?
Ja.
Ja.
Damit wäre das Thema geschlossen. Weil ich hab gedacht, das ist ja eigentlich auch nochmal spannend, weil sie erziehen ihre eigenen Kinder und dann sehen sie definitiv was in den Kindern ihrer Kinder, wo sie sagen, Mensch Philipp, also kannst du, oder Lars, also was Liana, denkst du wirklich so, oder kennst du bestimmt auch sowas?
Ja, auf jeden Fall. Also
erinnerst du dich an ein konkretes Beispiel? Ich kann auch gerne eins rauskramen, wenn mir eins einfällt.
Lass mal Brainzeit.
Ne, ist auf jeden Fall, bei mir fängt es eigentlich schon mit so anziehen.
Ja.
Dass, weil meine Große wird schnell krank irgendwie, mal so erkältet und so, einfach Hausschuhe anhaben, so was Warmes oben anziehen und so, weil sie hat auch immer Hausschuhe an, meine Mutter, und hat was Warmes an, die sind halt barfuß, T-Shirt und so. Ich sage, Mama, so kannst du nicht so, weil das ist so eine Kleinigkeit. Ja. So. Manchmal denkt man es vielleicht eher umgekehrt, aber bei mir ist es so rum, witzigerweise. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir einfällt. Ziemlich harmlos eigentlich, aber.
Ja, es ist, bei meinen Eltern ist schwierig, also die analysieren dann plötzlich manchmal so eine Verhaltensweise. Mhm. Und dann so, ey, guck mal, wenn das so, ich habe jetzt gemerkt.
Philipp, komm mal her kurz.
Ich habe jetzt gemerkt, sie reagiert jetzt so. Kann es sein, dass ihr irgendwie Stress habt oder weiß ich nicht? Also ne, so durch die Hintertür, wo ich dann denke so, not your business. Und wenn es ist, ne? Also, so,
wo. Weil die meinen es lieb so, aber es ist halt schon ein bisschen Eingriff halt so.
Ja,
ist schon,
ne? Oder so manchmal gibt es so Situationen, wo mein Vater wollte meiner Tochter was beibringen.
Ja.
Ne? Und wo ich so, guck mal, und dann war Spiel was beibringen. Und da habe ich gedacht, ey, Spiel ist Spiel. Das ist jetzt, da gibt es kein, also in dem Spiel, was ihr spielt, gibt es kein Ziel.
Welches Spiel war das?
Keine Ahnung, das war irgendwie unterm Tisch krabbeln. Und dann hat mein Vater gesagt, nee, du musst dann dieses Bein und dann das Bein.
Verstehe.
So eine Technik draus. Und ich habe gemerkt, ich so, ey, ja, stimmt, er möchte ihr jetzt das richtige Krabbeln beibringen. Ja. Wo ich gedacht habe, darum geht es gerade gar nicht.
Ja.
Und da merke ich so, da reagiere ich dann also richtig allergisch drauf.
Ja.
Oder wenn meine Mutter, ich setze eine Grenze. Und dann versucht meine Mutter, das meiner Tochter zu erklären. Wo ich sage, nein, ey, das ist jetzt.
Ach so, ich dachte, dann lässt die Mutter deine Tochter die Grenze überschreiten sozusagen.
Ja, das sowieso. Das ist ja auch das Recht der Großeltern.
Ja.
Ne? Aber nicht, also wenn ich dabei bin. Aber wenn ich eine Grenze setze und ich sage, ey, Lia, jetzt so und so nicht. Ne? Und dann sich meine Mutter einmischt und sagt, du Lia, du weißt, dein Vater. Und so sage ich, ey, das ist gerade ein Machtkampf zwischen mir und meiner Tochter. Es ist jetzt so ein Vater-Tochter-Ding.
Da du brauchst keinen Anwalt.
Genau. Da denke ich, nein. Ja, und auch andersrum. Lass mich das jetzt bitte mit ihr klären. So. Ja? Also ich glaube, da ist auch wieder eine Abgrenzung zu den Eltern. Also so dieses, lass mich meine Fehler machen, so, und lass mich mein Kind erziehen und du bist Großeltern, aber hör auch auf mich.
Ja, ja. So. Ich glaube auch, dass ich kann es verstehen, weil ich glaube, Großeltern, denen kann es auch sehr schwer fallen, nicht einzugreifen.
Ja.
Weil die haben natürlich auch das Selbstvertrauen, sage ich mal, zu sagen, ey, wir haben das alles schon mal durchmacht, so.
Ja.
Ne? Also durchlebt, so. Macht doch jetzt bitte nicht den und den Fehler, weißt du, so. Genau.
Aber da sind wir wieder am Anfang, ne? Da sind wir wieder am Anfang, weil es ja genau ist, ich möchte es nicht so machen wie meine Eltern. Und dann machen die es so, weil sie sagen, ey, wir haben dich jetzt schon großgezogen und dann kommst du plötzlich und sagst, ja, aber ich mache es, wie ich es für richtig halte.
Genau, genau.
Weil ihr habt es bei mir so gemacht und das möchte ich nicht.
muss sie halt auch akzeptieren, so. Ja. Aber klar, es ist nicht einfach. Ich glaube auch für meine Mutter manchmal, die ist auch Erzieherin und ich weiß natürlich auch ihren Input zu schätzen, weil es ist ja auch ein sozialer Beruf wie deine klar. Eltern, die haben natürlich nochmal einen anderen Background und viele wertvolle Tipps kriege ich auch so. Aber ich merke halt auch, manchmal ist sie, denke ich, für mich, für meinen Begriff viel zu soft.
Ja.
Zu Liana, wo sie sagt, oh Mensch, Liana, da meinst du nicht, ihr müsst da ein bisschen mehr irgendwie für sie da sein in der, und ich meinte, nein, so, weil ich kenne sie gut und ich weiß, sie ist da tougher, als man denkt, so,
ja,
ne? Und das ist natürlich dann, denke ich, müssen halt auch die eigenen Eltern einem vertrauen, dass man das Kind doch ein Stück besser kennt als die Großeltern.
Ja, das stimmt. Und wo du es erzählst, fällt mir eine Geschichte von einem Freund ein, da hat genau das aber Streit produziert. Weil, also so dieses, der Umgang von seiner Mutter mit seinem Sohn, ne? Weil die Mutter war alleinerziehend und musste viel arbeiten. Mhm. Und er meinte, ey, ich habe gemerkt, ich bin richtig eifersüchtig gewesen, weil die hat mit dem gespielt, die hat den Sachen machen lassen, wo sie bei mir total hart war mit Schokolade essen, mit Fernsehen und bla.
Ach so, ja.
Ja, so. Und da habe ich gedacht, ey, siehst du, mit.
Was ist das für ein Phänomen?
Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber es ist auf jeden Fall, naja.
Oder was denkst du selber?
Naja, ich meine, du wirst dann plötzlich wieder zum Kind. Ne, du bist dann wieder so völlig abhängig und bist eigentlich so das kleine 5-jährige Kind und sagst, ich hatte das nicht. Und das,
nee, das finde ich, warum die Mutter das macht mit der Kleinen.
Na, ach so, ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen, wenn du als junger Mensch nicht in der Position warst, deinem Kind viel Zeit schenken zu können. Und dann kommt plötzlich das Enkelkind und du bist berentet oder hast mehr Zeit. Das ist auch ein bisschen wieder das Gutmachen, ne? Das ist so ein bisschen so, ey, ja, und guck mal, ich bin ja eigentlich eine gute Mutter.
Ja, genau.
Ja, aber
Philipp, guck mal, siehst du, was ich für eine gute Mutter bin?
Du bist keine Mutter, sondern du bist Oma. So,
ja.
Ja, ne? Also das war der Streitpunkt zwischen den beiden, ne? Und es ist spannend, das ist genau diese Abgrenzung, ne? Und du rutscht ganz schnell wieder in so eine Mutter-Kind-Vater-Kind-Geschichte rein und da sagst du's, da gehst du dann auch in die Anklage und ich glaube, da kommt es nämlich auch her, wenn du das erlebt hast, dass du sagst, ich mach's anders.
Und es steht uns ja dann vielleicht auch irgendwann mal bevor.
Ich hoffe, ey.
Und ich kann mir jetzt selbst auch schon vorstellen, dass ich auf jeden Fall eingreifen möchte.
Ja, auf jeden Fall.
Also es ist witzig, wenn man jetzt selber nachdenkt, denkt man so, klar, weil man denkt, ey, man hat einiges schon erlebt, so. Ich habe meiner Tochter einiges voraus, weil ich sie schon großgezogen habe. Ich denke, es ist ein natürlicher Werdegang eigentlich.
Ja. Ne? Na, du möchtest auch deinem Kind natürlich vor dem Fall helfen, weil du selber weißt, dass es manchmal wehtut. Weißt du, und dann denkst du, gerade erste Trennung. Ja, oder gerade als Frau, ey, du hast irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht mit Beziehung oder so, ne? Und dann fängst du an, irgendwie zu sagen, ey, weißt du, nein, hör, und dann passiert das irgendwie trotzdem. Aber ich glaube, den Schmerz, konnten meine Eltern mir nicht nehmen. Ich musste die Erfahrung selber machen.
Auf jeden Fall.
So, ja, und ich glaube, das ist aber auch so dieses Caring, dass du die ganze Zeit, ich möchte ja, dass es meinem Kind gut geht, so.
Ja.
Und dann machen sie es sowieso anders.
Ja, nee, ich denke, man darf ja nicht vergessen, man wird stärker aus allen Erfahrungen, auch aus den schlechten.
Ja.
Aber gleichzeitig, klar, manche schlechte Erfahrungen muss man nicht gemacht haben, finde ich. Also,
ja, aber das ist spannend, weil mein Vater hat mir gesagt, als ich mich dann doch entschieden habe, in die therapeutische Richtung zu gehen, hat mein Vater gesagt, weißt du, Philipp, jede schlechte Erfahrung bringt dich auch in deiner Arbeit weiter.
Ja.
Weil schlechte Erfahrungen sind eigentlich das, woraus du rausgehst und dir einen anderen Plan machst. Gute Erfahrungen nicht. Ne? Mhm. Also es ist genauso, wenn ich dich frage, ey, vor 5 Jahren, warum hast du so herzhaft gelacht? wirst du dich wahrscheinlich nicht dran erinnern können. Aber vor 5 Jahren, was deine Frau oder so dir wehgetan hat oder irgendjemand, das, daran kann man sich erinnern. Und es ist genauso, dass schlechte Erfahrungen Veränderungsprozesse auch in einem antickern. Ja. Und ich glaube, und da, das war für mich so ein Satz, wo ich gesagt habe, stimmt, also mach auch schlechte Erfahrungen. Aber seitdem ich diesen Spirit habe zu sagen, ja, nimm es als Erfahrung, um weiter ins Leben zu gehen, knocken die mich nicht so aus. Und da merke ich, das möchte ich meiner Tochter auch weitergeben.
Ich glaube, es sind auch vielleicht eher banalere Sachen. Ich meine, einfachste ist ja, du willst ja auch nicht deiner Tochter sagen, du kannst auch bei Rot über die Straße gehen.
Nee, bestimmt.
Ich meine, so, also ich meine, es gibt bestimmt noch ein paar Ausnahmen zu der Regel, die dein Vater gesagt hat, aber
ja, klar.
Aber klar, es ist schon wichtig, dass man vor allem, wenn du schlechte Erfahrungen machst, zieht ja auch jeder seine eigenen Schlüsse nochmal daraus. Dein
Richtig.
Vater wird aus der gleichen schlechten Erfahrung was anderes rausgezogen hast, als du vielleicht.
Ja, also. Auf jeden Fall. Ja, es ist spannend, ne? So jetzt, während wir reden, wie viele Sätze doch kommen, wo wir uns so an die Eltern halten, ne? Also wo doch viele Tipps, also am Anfang haben wir überlegt, kamen doch einige Tipps zusammen. Also wir haben einen großen Impact auf unsere Kinder, glaube ich.
Mhm.
Und ich glaube, dessen müssen wir uns bewusst sein.
Ja, im Guten wie im Schlechten eigentlich. Das stimmt.
Ja.
Insofern würde ich sagen, ich gehe jetzt mal nach Hause, bringe meine Kids ins Bett.
Auf jeden Fall. Gute Nachtkuss geben.
Genau. Nochmal Geschichtchen vorlesen oder vielleicht zwei. Ich werde den guten Einfluss behalten.
Ja, auf jeden Fall.
Philipp, es war wieder eine nette Runde.
Auf jeden. Ich freue mich auf mehr.
Lass uns ein Endzitat basteln. Der wird schwierig jetzt.
Ja, der wird super schwierig.
Wir machen jetzt ein Wortspiel. Haben wir noch nie gemacht. Ich überrasche dich jetzt damit, ich überrasche mich sogar auch damit.
Du bist der Kreative, genau.
Ich fange jetzt einfach mal an und wir komplettieren die Sätze einfach.
Oh.
Immer hin und her, okay?
Ich geb mein Bestes, ich bin sowas nicht so gut.
Es geht ja immer hin und her. Also es ist ein langer Satz, ja? Jeder ist so 4-mal dran oder so.
Oh.
Wenn man Vater wird,
stellt sich die Welt auf den Kopf.
Doch man selber sollte gerade stehen, denn...
Es kommt immer besser, als man denkt.
Wow. Ungeübt. Zwiebel und Schokolade, das können wir eigentlich jetzt immer machen am Ende.
Das können wir
jetzt immer machen. Das war unsere Folge, eigentlich mit dem Titel, ihr sollt es mal besser haben. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen diese Dreiecksbeziehung.
Ja.
Wie die Illuminati-Pyramide in der Familie.
Das wachende Auge.
Ganz genau. In diesem Sinne, wir sagen Tschüss vom Flughafen Tempelhof. Wir fliegen jetzt gleich nach Hause, würde ich sagen.
Mit dem Private Jet. Nach Schöneberg.
Ganz genau. 4 Minuten Flugzeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Nice.